Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Es soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium Jesu Christi. Ja, man merkt schon, das Kirchenjahr geht zu Ende. Da kommen dann diese eschatologischen Texte. Dieses 13. Kapitel bei Markus, aus dem das Evangelium stammt, das ich gerade vorgelesen habe, das geht weitgehend auf eine Vorlage zurück, vermutlich eines Juden-Christen, der Apokalyptik nahe stand. Und die Apokalyptik war eine Bewegung, so, die ist entstanden im 2. Jahrhundert vor Christus, war aber zur Zeit Jesu sehr aktiv. Und da war man der Meinung, die Erde ist so schlecht. Also ich meine, haben die Griechen Jerusalem erobert und dann danach kamen dann die Römer und die haben den Kult eingeschränkt und versucht, Palästina zu hellenisieren, sodass da die Religionsausübung auch nicht mehr möglich war. Und da gab es Aufstände und Gräuel und auch unter der Besetzung der Römer, die waren auch nicht nett, Besatzer sind es meistens nicht. Und es gab Arbeitslosigkeit und Terrorgruppen, die Zeloten und sowas. Also die Geschichte ist so schlecht, da ist nichts mehr zu wollen. Die wird untergehen, jüngstes Gericht, und dann werden die Gerechten werden dann irgendwie bei Gott in der neuen Welt leben. Also das ist so ist auch ungefähr die Vorlage und die hat Markus übernommen und christlich in seinem Sinn bearbeitet. Warum hat er die eigentlich übernommen? Was will er denn damit? Das Ganze geht los und das stammt jetzt wieder von Markus, dass die Jünger zu Jesus sagen, als sie den Tempel verlassen, schau mal, was für Steine und was für Bauten. Also wer mal in Jerusalem war, der weiß, dass da riesige, riesige Quader, dass der Tempel aus riesigen Quadern erbaut wurde. Und ich lese das so, die Jünger staunen und sagen, also das ist ein Bauwerk für die Ewigkeit. Also das, da ist was, was bleibt. Und Jesus sagt schon, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Das ist ja, als Markus sein Evangelium abfasst, so in den 70 herum, war das schon geschehen. Im jüdisch-römischen Krieg wurde der Tempel geschleift. Ich glaube, dass der Anlass für diesen Text ist die Frage nach der Sicherheit. Was kann uns wirklich Sicherheit geben? Da ist so ein Tempel aus großen Quadern, der macht da schon was her. Ist ja auch noch ein Ort Gottes irgendwie. Aber der gibt keine Sicherheit. Nicht mal die Welt gibt Sicherheit. Sie wird untergehen. Der ganze Kosmos wird untergehen. Das ja gerade gehört, die Sonne scheint nicht mehr und der Mond scheint nicht mehr und die Sterne fallen vom Himmel. Die Apokalyptiker, die haben sich große Mühe gegeben, den Zeitpunkt zu berechnen, wann das geschieht. Und dem tritt Markus hier schon mal entgegen mit zwei widersprüchlichen Angaben. Das alles wird, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Und dann ein Satz später, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, nur der Vater. Was sollen wir daraus lernen? Also wenn das so ist, wenn niemand die Stunde kennt, dann braucht man sich mit dem Berechnen gar keine Mühe geben. Das ist sowieso Unsinn. Aber einerseits wird die Sache dringlich, das ist nicht jenseits von gut, sondern das geschieht in dieser Generation. Also passt auf, da, ja. Aber man kann nicht so aufpassen wie bei der Radarfalle im Wiedtal, da weiß man schon genau, wo die ist. Dann kann man bis dahin 150 fahren, dann bremst man kurz ab, weil dann wird es ernst und wenn man vorbei ist, kann man wieder gar. Sondern wenn man das nicht weiß, dann muss das, dieses Aufpassen zu einer Haltung werden. Und in der Tat schließt sich ja dann die Sache mit der Wachsamkeit an. Also das ist nicht eine projektbezogene Wachsamkeit, jetzt kommt der Hausherr gleich, es ist 5:12, 12 kommt da, bleiben wir, stehen wir wieder auf, sondern man weiß es nicht. Also muss die Wachsamkeit zu einer Haltung werden. Und mit dieser und anderen Ermahnungen ist dieser Text jetzt von Markus gespickt. Also das eine ist, dass er anscheinend der Meinung ist, die Welt geht unter, dass der ganze Kosmos endet. Vor ein paar Jahren hätte ich noch versucht, das haben die halt damals geglaubt, ja. Wir sind jetzt mit Corona und Klima und Artensterben, ja, da ist der Untergang der Welt. Also der Welt, die wir kennen, unsere Generation kennt, die wird untergehen. Also die Umstellungen, die da auf uns zukommen, die werden so groß sein, dass wir alles, was uns oder vieles von dem, wie wir gelebt haben und was selbstverständlich für uns gewesen ist und wie wir uns orientiert haben, das weiß ich nicht, ob das so weitergeht. Wir werden Sicherheit verlieren. was kann uns Sicherheit geben? Da habe ich euch vorgelesen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist anscheinend was, woran wir uns halten können. Und diese Worte, ja, sind ja mehrere, was jetzt vor allem. Also ich glaube, dass da zwei eine besondere Rolle spielen. Das eine ist, und auch das kommt in dem Text vor, ich habe ja nur den Endteil gelesen, also da ist noch mehr als das, was ich gelesen habe, steht vorne dran. Was in dem Text kommt immer wieder vor, dass also es gibt Drangsal, aber Gott hat seine Auserwählten im Blick, auch in der Drangsal. Und ich glaube, das ist das eine Wort, was für uns wichtig ist, ja, wie soll ich sagen, Gott ist irgendwie da. Also wenn man das Wirken Jesu betrachtet, dann schimmert da eine Liebe durch, von der ich glaube, dass es die Liebe Gottes ist, weil er in Gott gegründet und verwurzelt war. Wir werden an der Not nicht vorbeikommen. Wir sind Teil dieser Welt und Not, die die Welt betrifft, die betrifft auch uns. Aber oft gibt es auch in der Not so kleine Gesten und Fügungen. Also bei uns Katholiken gibt es die Kreuzwegandacht und da taucht eine Veronika mit dem Schweißtuch auf, die reicht es dem schwitzenden und blutverschmierten Jesus, damit er sich mal den Schweiß abtrocknen kann. Ja, das hält natürlich die Kreuzigung auch nicht auf, das ist schon klar. Aber trotzdem, der wird gesehen von dieser Veronika. Das ist so eine kleine Geste, ja, gesehen zu werden in dem, was man gesehen und gewürdigt, und die tut das Wenige, was sie tun kann, das tut sie. Also das ist etwas, was gut tut. So kleine Gesten, die es gibt. Jemand erkennt mich, jemand findet ein Wort, das mir einen Schritt weiterhilft oder der wenigstens mich sieht, muss ja nicht gleich weiterhelfen. Oder irgendwas fügt sich, irgendwas Kleines und gibt so einen Moment des Aufatmens mitten in der Not. Kleine Geste, die vielleicht für uns bedeuten kann, dass Gott für mich da ist, auch in der Not und in der Krise. Und das zweite Wort ist, das finde ich da relevant ist, ist das vom Tragen des Kreuzes. Das ist, Jesus sagt ja mal an einer Stelle, dem Jünger wird es nicht besser gehen als dem Herrn. Also dass die Not, das Kreuz, das was uns in die Quere kommt, das ist für uns ein Weg der Verwandlung. Das ist nicht nur das, klar ist das, erlebt man das als enttäuschend und schmerzlich und sinnlos natürlich, ja. Das wirft es, weil das Leben, wie wir das kennen, es geht dann halt nicht mehr weiter, wenn uns sich eine Grenze, ein Kreuz in den Weg stellt. Aber das ist ja die große Verheißung des Christlichen, dass diese Grenze, wenn wir anfangen, sie zu akzeptieren, dass die uns verwandelt in Auferstehung, dass da was, dass da ewiges Leben sozusagen in uns geboren wird. Das ist eine Hoffnung, die hilft, an der Grenze nicht unterzugehen. Auch wenn vieles untergeht, wenn im eigenen Leben vielleicht kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wie beim Tempel. Ja. Ja, okay. Dann mag das so sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich untergehe. Weil ich auch nicht einfach identisch bin mit meinem Körper und dem, was ich bisher für meine Identität gehalten habe, sondern das reicht viel tiefer. Ich gründe in Gott letztlich. Und die Krisen helfen uns, genau das zu realisieren, dass das so ist. Ja, neben den vielen Mahnungen, was wir also da tun sollen, wir sollen standhaft bleiben, vor allen Dingen, und aushalten, ja, an der Grenze, in der Not aushalten. Das ist der Teil des Annehmens, kann man nur so geht annehmen, spielt dann eine besondere Rolle die Wachsamkeit. Gebt Acht und bleibt wach. Und zwar als Haltung. Und das ist etwas, was wir hier ja üben. Wir üben, wach zu sein. Ein guter Wächter, der beschäftigt sich nicht mit sich und seinen Gedanken und seinen Absichten. Der kann er eh nicht, der muss ja auf dem Posten bleiben, er kann die eh nicht verfolgen, kann ja nicht weggehen. Ein guter Wächter, der ist irgendwie offen. Ist klar, wenn er nicht offen ist, dann rütteln der Einbrecher schon am Tor und er ist döst da vor sich hin oder was er halt macht. Und wenn er was hört, dann darf er sich auch davon nicht so gefangen nehmen lassen oder sich so damit beschäftigen, dass er nicht mehr offen ist, weil das könnte ja eine Finte sein und dann kommt der Angriff von der ganz anderen Seite. Und wenn er sich von dem so vereinnahmen lässt, dass er nicht mehr offen ist, dann hat er als Wächter versagt. Das ist eine Beschreibung dessen, was wir in der Meditation zu üben versuchen. Also wir gewahren, was zu gewahren ist. Ja, da kommt mal eine Körperempfindung und dann kommt mal die Bauchdecke und dann kommt mal ein Gedanke, was da alles halt so kommt. Wir gewahren das, aber wir versuchen nicht, uns damit zu beschäftigen. Wir steigen auf den Gedanken nicht ein, wir steigen nicht auf die Körperempfindung ein. Wieso tut es jetzt weh oder wieso beißt mich das jetzt oder juckt mich das gerade? Nö, wir lassen das und bleiben dabei offen. Wir üben, ja, zu wachen, wie der Wächter. Offenes Gewahrsein, offen für das Ganze. Wir lassen da geschehen, was geschieht. Das ist alles. Und dann kann es geschehen, dass sich so allmählich, dass wir ganz allmählich auf eine Präsenz aufmerksam werden, dass da ja, etwas stimmt schon nicht, dass da ist. Eine Präsenz, die wir dann immer mehr in allem entdecken, in allem, was wir tun und in allem, was uns begegnet. Etwas, was da ist. Etwas Bergendes. Da liegt unsere Sicherheit, nicht in der Welt und nicht in unserem Leben. Auch das wird enden. Da liegt unsere Hoffnung. Dass ihr davon in diesen Tagen ein bisschen was vielleicht erleben dürft. Dass die Zuversicht und das Vertrauen gestärkt wird. Dass in allem Untergang und in allem Umbruch wir dennoch werden leben können. Das wünsche ich euch für die Zeit hier.